Das ist so ein bisschen schwer zu sagen, wie diese Dienste funktionieren. Also PIM-Eyes funktioniert folgendermaßen, nämlich dass PIM-Eyes quasi das Internet nach Bildern abgrast von Personen. Das sind sehr viele öffentlich zugängliche Bilder, die man halt auf so Seiten findet. Soziale Netzwerke wie Facebook sind da nicht mehr dabei, weil die eben sich quasi technisch auch dagegen wehren, dass diese Bilder abgegrast werden. Aber PIM-Eyes hat eben Daten aus sehr, sehr vielen Bildern, das heißt Gesichtsdaten, die speichern nicht die ganzen Bilder selbst, weil dann bräuchten sie sehr viel Speicherplatz, sondern eben die Informationen, welche Gesichter da drauf sind. Und dann kann man eben in so eine Gesichtssuchmaschine ein anderes Bild von einem Gesicht reinwerfen und bekommt dann von der Software Ergebnisse mit weiteren Bildern, auf denen die Software dieses Gesicht vermutet. Das heißt, man wirft da jetzt nicht ein Bild rein von einer Person, die man nicht kennt, und da steht dann irgendwie der Name dran, das ist irgendwie Hans Meier oder so. Das heißt, da kommt jetzt kein Name raus, sondern da kommen weitere Bilder raus, auf denen diese Person mutmaßlich zu sehen ist. Und darüber kann man natürlich dann oft auch einen Namen zum Beispiel ermitteln, wenn, weiß ich nicht, der Kaninchenzuchtverein in Hintertupfingen da ein Bild seiner Mitgliederversammlung irgendwie gepostet hat und da eine Namensliste beispielsweise steht. Das ist so die Vorgehensweise bei diesem kommerziellen Dienst oder bei diesem privatwirtschaftlichen Dienst. Genau, Gesichtserkennung generell funktioniert aber erstmal so, dass quasi aus Gesichtern Merkmale extrahiert werden und die werden dann mit anderen Gesichtsmerkmalen verglichen. Das heißt, man vergleicht, legt jetzt nicht zwei Bilder übereinander, sondern es gibt dann eher eine Art Zahlenreihe, die dann mit anderen Zahlenreihen verglichen wird, um so eine Art Fingerabdruck des Gesichts in der kurzen Form zu haben und dann zu gucken, wo finde ich da Übereinstimmung.
Und das sind ja auch Dienste, die die Polizei und andere Verfolgungsbehörden auch nutzen. Wo ist denn jetzt der Unterschied quasi zu diesem kommerziellen Anbieter?
Genau, die Polizei darf, anders als das manchmal so in der Debatte klingt, darf Gesichtserkennung nutzen, aber eben erstmal nur mit ihren eigenen Daten. Das heißt, die Polizei hat ja sehr, sehr viele Bilder, wenn beispielsweise nach Menschen gefahndet wird oder wenn sie Aufnahmen von Straftaten haben und so weiter und so fort. Und die können sie dann halt irgendwie mit ihren Polizeidatenbanken abgleichen und gucken, okay, taucht das beispielsweise irgendwo anders auf. Wenn jetzt, nehmen wir mal an, es gibt ein Überwachungsvideo, das zeigt eine schwere Straftat und dann kann man eben schauen, okay, finde ich die Person vielleicht in einem bekannten Fahndungsbild oder habe ich da irgendwie schon Daten darüber? Das kann die Polizei machen. Die Polizei kann aber jetzt nicht einfach hergehen und irgendwie, ich sag mal, ohne Einverständnis gesammelte Daten aus dem gesamten Internet irgendwie damit abgleichen, weil das wäre halt einfach ein ziemlich krasser Eingriff. Also es ist, ich sag mal, es braucht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass ein Dienst wie PIM-Eyes oder andere Dienste, die so sind, irgendwie europäischen Datenschutzvorgaben entsprechen. Und es wäre, glaube ich, ein ziemlicher Bruch, wenn die Polizei so privatwirtschaftliche, vielleicht fragwürdige Software dann auch selber benutzt, weil eben die Polizei Daten verarbeiten darf, die für ihre Einsätze relevant sind. Aber erstmal alle Bilder aus dem Internet zu holen, da die Gesichter zu extrahieren, ist, glaube ich, erstmal nichts, was verhältnismäßig relevant oder in einem Verhältnis steht zur Relevanz der Bedeutung für eben die Aufklärung von Straftaten.
Ich weiß nicht, ob du den Roman Going Zero von Anthony McCarten gelesen hast. Da bin ich gerade dran und da geht es ja genau um diese privat-staatliche Verschränkung von Social Media und eben Bilddaten, um Zielpersonen zu finden. Eine gruselige Angelegenheit auch und ebenso auch die Frage nach der moralischen Nutzbarkeit solcher Daten. Also was wird abgewogen, das Bedürfnis nach vermeintlicher Sicherheit mit dem des Datenschutzes? Wie stehst du zu der aktuellen Debatte? Das ist ja im Grunde auch das, was jetzt aktuell verhandelt wird. Warum nicht diese Dienste nutzen, wenn das doch möglich ist und eben solche Erfolge in Anführungsstrichen produziert?
Mich stört an der Debatte, dass sie halt extrem kurzsichtig ist. Das heißt, wir haben jetzt ein Ereignis, das durch die Medien geht, das heißt irgendwie die Fahndung nach den ehemaligen RAF-Mitgliedern, und das erregt Aufmerksamkeit. Das ist erstmal ganz normal so. Und jetzt muss die Polizei sich irgendwie fragen, okay, warum haben wir es irgendwie 30 Jahre lang nicht geschafft, Daniela Klette irgendwo zu finden, obwohl sie jetzt nicht besonders im Untergrund gelebt hat, sondern irgendwo mitten in Berlin. So, das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss. Aber die Frage ist, nehme ich jetzt irgendwie die naheliegendste Methode und sage, Mensch, damit wäre das alles viel besser geworden, deshalb brauchen wir das für alles, oder mache ich mir mal Gedanken darüber, was das gesamtgesellschaftlich bedeuten würde? Und das stört mich an der Debatte, dass das eben nicht passiert. Das heißt, was würde es denn bedeuten, wenn jetzt die Polizei solche privaten Anbieter vielleicht nutzen dürfte oder auch, wie es manchmal gefordert wurde, so eine Art europäisches PIM-Eis aufbauen würde, das heißt eins, wo dann eben die Polizei selber diese ganzen Bilder aus dem Internet irgendwie sich holt und da die Gesichter rauszieht. Das heißt, was wollen wir denn für eine Gesellschaft, in der wir leben? Wollen wir eine Gesellschaft, in der man sich dann eben nicht mehr anonym auf der Straße bewegen kann, weil prinzipiell kann ich dann im Zweifelsfall überall gefunden werden? Oder wollen wir vielleicht mal überlegen, wie wir so Probleme, dass die Polizei Leute 30 Jahre lang nicht findet, obwohl sie nicht besonders im Untergrund leben, wollen wir die vielleicht nicht mal anders diskutieren? Und was mich daran aufregt oder auch manchmal wütend macht, ist, wir haben noch vor wenigen Wochen oder auch immer noch sehr über eine faschismussichere Gesetzgebung und eine faschismussichere Politik geredet. So, und das ist irgendwie, glaube ich, keine gute Idee, jetzt Werkzeuge zu schaffen, die von späteren hypothetischen Regierungen so genutzt werden können, dass ich dann Menschen auch auf Demonstrationen jederzeit identifizieren kann und dass ich Menschen, die sich politisch betätigen, auch jederzeit identifizieren kann. Und ich glaube, das ist einfach was, was mich beärgert, dass da immer nur sehr kurzfristig auf den aktuellen Effekt und auf die aktuelle mediale Hype-Debatte gegangen wird und man nicht mal grundlegend darüber nachdenkt, wie hätte man denn das Problem vielleicht anders lösen können, ohne die Grundrechte von, in dem Fall ja Millionen von Menschen in Deutschland anzufassen.
Was ich mich in dem Zusammenhang noch gefragt habe, ist, ob und wiefern die Behörden auf Passdaten zugreifen können, weil da sind ja genau diese biometrischen Daten von allen gespeichert.
Ja, das ist nicht erstmal nicht so einfach, weil es geht ja erstmal darum, dass die Behörden nicht einfach Bilder abgleichen können von allen möglichen Leuten, gegen die gar kein Verdacht vorliegt. Das heißt, es geht, wenn wir jetzt über die Polizeibehörden reden und vielleicht nicht gerade erst über die Geheimdienste, dann geht es ja erstmal darum, okay, die dürfen Daten verarbeiten von Dingen, wo sie eben vielleicht einen Verdacht haben oder einen Grund, das zu speichern. Und es gibt, glaube ich, erstmal keinen Grund, die Bilder von allen möglichen Personen oder alle möglichen Personen, die vielleicht einen deutschen Pass haben, mit ihrem Fingerabdruck, also ihrem Gesichtsfingerabdruck zu erfassen und dann überall auffindbar zu machen.
Du hast jetzt gerade schon den deutschen Pass angesprochen. Einer deiner Schwerpunkte ist auch die digitalisierte Migrationskontrolle. Was spielt denn da diese Technologie für eine Rolle? Beziehungsweise ist die europäische Ebene da vielleicht auch schon weiter am Abbau der Grundrechte dran, oder?
Ja, das ist auch eine ganz aktuelle Geschichte eigentlich, weil es wurde ja, oder beziehungsweise es läuft ja gerade so die das Endstadium des neuen gemeinsamen europäischen Asylsystems und da wurde auch viel drüber berichtet. Da ging es beispielsweise viel um die Verfahren an den Außengrenzen, die viel kritisiert wurden. Teil davon ist eben aber auch eine Änderung von Eurodac, das heißt von diesem bisher vor allem Fingerabdrucksystem, wo Asylsuchende ihre Fingerabdrücke abgeben müssen, das soll ausgebaut werden und da sollen künftig eben auch standardmäßig Gesichtsbilder drin gespeichert werden. Das heißt, da wird auf jeden Fall schon mal ausgebaut und da werden dann wahrscheinlich oder erwartungsgemäß dann die Gesichtsbilder von Menschen, die Asyl suchen oder Menschen, die flüchten oder die ohne Einreiseerlaubnis in die Europäische Union kommen, erfasst.
Ja, ich habe auch nur vor kurzem gehört, dass 2023 das Jahr mit den meisten Abschiebungen war, weil einfach auch die Digitalisierung auf der europäischen Ebene voranschreitet und diese ganzen Abgleiche immer einfacher werden.
Naja, das Problem, also ich glaube, das ist immer ein bisschen ein schwieriges Argument, ne, weil die, ich sag mal, die Befürworterin von wir brauchen mehr Abschiebungen, das ist ja irgendwie ein oft gehörtes Argument in der aktuellen Debatte, sagen ja, wir müssen effizienter abschieben. So, das kann man erstmal aus einer menschenrechtlichen Sicht irgendwie kritisieren. Aber oft scheitern Abschiebungen ja nicht aus deren Logik daran, dass man irgendwie die Leute beispielsweise nicht findet oder dass man da andere Probleme hätte, sondern dass es einfach gar keinen Ort gibt, an dem sie abgeschoben werden können. Das heißt, dass irgendwie die entsprechenden vermuteten Herkunftsländer die Leute einfach auch gar nicht zurücknehmen. Und dagegen braucht man nicht irgendwie populistisch damit vorgehen, dass man irgendwie jetzt noch mehr Daten über die Leute speichert. Das wird dieses Problem einfach auch nicht lösen, zumindest das Problem aus Sicht der entsprechenden Politikerinnen, die das so vertreten wollen.
Was steht deiner Meinung nach jetzt für dich konkret nochmal in kurzen Sätzen auf dem Spiel mit dieser Debatte und mit eventuellen privatwirtschaftlichen Verknüpfungen in dem Bereich?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es zu so einer Verknüpfung kommt, weil das ist was, was im Zweifelsfall von Gerichten einfach wieder einkassiert ist, weil das einfach mit allen Grundsätzen von informationeller Selbstbestimmung und von einem freiheitlich-demokratischen Staat nicht vereinbar ist. Und es wäre, glaube ich, ein großer Fehler, da jetzt irgendwelche Gesetze zu ändern oder irgendwelche Initiativen zu machen. Und ich glaube, es steht einfach auf dem Spiel, dass wir so eine, ja, einfach eine Verzerrung in der Debatte bekommen und dass dann die Akzeptanz versucht wird, für solche Maßnahmen zu steigern, was uns, glaube ich, in der Zukunft dann auf die Füße fallen kann.
Und vielleicht einen kleinen Exkurs, wie wir uns da vielleicht auch auf der privaten Ebene ein Stück weit schützen können vor so einer Dystopie, wenn wir jetzt mal vom Schlimmsten ausgehen.
Ich glaube, was man ganz konkret machen kann, PIM-Eis ermöglicht es Menschen, zum Beispiel, weil gerade, glaube ich, PIM-Eis sehr ein sehr populäres Beispiel ist und wahrscheinlich auch sehr viele Menschen jetzt davon erfahren haben werden, dass es das gibt. Und obwohl man PIM-Eis laut deren Webseite nur für die Suche nach sich selbst nutzen soll, werden wahrscheinlich auch Menschen andere Leute suchen. Bei PIM-Eis kann man widersprechen, dass das eigene Gesicht dort gefunden wird. Dafür muss man zwar ein Bild hochladen, aber dann kann man hoffentlich davon ausgehen, zumindest nach Tests, die wir gemacht haben, dass dann eben keine Suchergebnisse zum eigenen Gesicht mehr angezeigt werden. Das ist was man erstmal ganz praktisch tun kann in der aktuellen Situation. Und ich glaube, ansonsten ist es immer sinnvoll, die politischen Debatten zu beobachten und mitzudiskutieren und so den weiteren Blick zu haben, der über die aktuelle Schlagzeile hinausgeht.